Diese ersten 35 Minuten, die sollen sein als seelsorgerliches Wort an uns. Und ich bin dankbar, dass wir miteinander die verschiedenen ersten Morgenstunden in den zweiten Korintherbrief hineinblicken können. Ihr wisst ja, dass der zweite Korintherbrief dieser Brief ist, wo der Apostel Paulus in seinem Dienst verschiedene Nöte erlebt hat. Er wurde angeklagt, es war nicht leicht in seinem Dienst. Er wurde nicht immer gut verstanden. Menschen haben bei ihm andere Motive gesehen, als die, die er selber lebte. Und man versuchte ihn immer wieder irgendwie auf die Seite zu schieben. Es hat immer in der ganzen Kirchengeschichte in jeder Zeit Menschen gegeben, die Mühe hatten, wenn sie am zweiten Platz in der Gemeinde waren. Die wollten immer wieder der erste Platz. Johannes redet auch davon in seinen Briefen, dass er da Probleme hat mit Menschen, die einfach immer im Rampenlicht stehen bleiben und wo man nicht irgendwie noch einen Platz zur echten Gemeinschaft hat. Ich möchte lesen im Kapitel 1, 2. Korintherbrief, Kapitel 1, die Verse 3 bis und mit 7. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater voller Barmherzigkeit, der Gott, der uns in jeder Not tröstet. In allen Schwierigkeiten ermutigt er uns und steht uns bei, so dass wir auch andere trösten können, die wegen ihres Glaubens zu leiden haben. Wir trösten sie, wie Gott auch uns getröstet hat. Weil wir Christus gehören und ihm dienen, müssen wir viel leiden, aber in ebenso reichem Maße erfahren wir auch seine Hilfe. Deshalb kommt es euch zugute, wenn wir leiden. Und wenn wir ermutigt werden, dann geschieht auch das zu eurem Besten. Das gibt euch Kraft, die gleichen Leiden wie wir geduldig zu ertragen. Darum sind wir zuversichtlich und haben keine Angst um euch. Denn ihr werdet zwar leiden müssen wie wir, aber ihr werdet auch von Gott getröstet werden. Es kamen Angriffe gegen Paulus von den Gemeinden. Man hat ihm gesagt, und das sehen wir im 2. Korintherbrief, wir haben keine Zeit, im Detail zu gehen, aber ich kenne ja die Bibel. Im 2. Korintherbrief, da sehen wir, dass Menschen gedacht haben, der Paulus, der ist einer, der hat Gedanken, und in seinem Dienst hat er aber auch Hintergedanken. Es steht etwas dahinter, in seiner Zielsetzung, und das ist nicht so klar. Andere haben gedacht, er ist unehrlich. Der erste Gedanke ist, er ist 1. Kapitel, Vers 12. Der zweite, Kapitel 1, Vers 18. Er ist unehrlich. Er ist ganz verschieden in seinem Leben. Briefe und wenn er persönlich da ist, ist nicht dasselbe. Irgendwie doppeltes Leben. Kapitel 1, Vers 24. In seinem Dienst als Gemeindegründer will er über Menschen herrschen. Kapitel 2, Vers 4. Er hat verschiedene Christen verletzt. Der Dienst ist nicht gut getan. Paulus war ledig. Es stehen keine Kapitel von den Angriffen gegen die Frau von einem Gemeindegründer. Ich hätte fast gesagt, schade. Aber die Bibel ist komplett, wir brauchen nichts dazu zu tun. Aber die Frau von einem Gemeindegründer, wenn sie aktiv ist, wenn sie voll mitmacht, da will sie doch bestimmt herrschen, oder? Sie will doch alles an sich nehmen. Das ist keine geistliche Frau. Die sieht man zu viel. Ja? Wenn sie ganz ruhig ein Typ ist, ja? Die könnte auch mehr machen, oder? Was macht denn die den ganzen Tag, oder? Dann sagt er, man könnte sich einsetzen in der Gemeinde. Und sie, was macht sie eigentlich da? Ja, sollst du erst mal zu Hause schauen, dass sie auch was tut. He? Und der Paulus, der hatte keine Kinder. Was? Hast gehört, wie sein Junge antwortet, du? Und er soll Gemeinde gründen? Die Kinder, die müssen doch schon Modelle sein, bevor sie bekehrt sind, oder? Nicht so? Scheint mich doch, oder? Und da kommen Anklagen von den Gemeinden in der Gemeinde. Das ist ein Teil, das zum Dienst gehört. Ich sage oft im Dienst, wenn jemand sich selber ernst nimmt, hat er es schwer im Dienst. Wenn du über dich lachen kannst, dann kannst du das ganze Leben lachen. Wenn du nur lachen kannst, weil die Sachen gut gehen, dann wirst du wahrscheinlich mit der Zeit so ziemlich eine B-Moll-Figur haben, ja? Halben Ton nach unten. Ja? Solange dass ich selber mein Herz nicht genau kenne, ist das, was mich enttäuscht im Dienst, sind die Illusionen über das menschliche Herz. Wenn jemand Neid hat, weiß ich, was das ist. Ich kenne das in meinem Herz. Wenn jemand negative Kritik macht, kennt das, auch schon getan. Wenn jemand lügt, Heiland, leider, kennt das auch, habe auch schon getan. Solange ich Illusionen habe über das menschliche Herz, werde ich im Dienst viel zu leiden haben und werde mich früh oder spät verschließen, absichern. Waffen bereit haben. Die andere Welle von den Angriffen sind die Angriffe, die von den Ungläubigen kommen. Ich würde sagen, die gehen fast noch ein wenig besser, ja? Aber auch nicht so gut, finde ich, ja? Ich habe gemerkt im Dienst, wie es oft schwer war, die Angriffe von den Obrigkeiten. Wenn in einer offiziellen Zeitung dein Name kommt, dass du junge Menschen irgendwo in Irrtümer führst, dass du ein gefährlicher Mensch bist. Wenn der Bischof von der Gegend den verschiedenen Besitzer von den Jugendherbergen schreibt, nie das Haus mehr Daniel Herrmann vermieten. Gefährlicher Typ. Gefährlicher Typ, das stimmt. Ja. Verstehe sie. Aber ich habe auch einen alten Hermann da drin, ne? Nicht Adam. Adam war schon lange, aber der alte Hermann, der lebt noch. Und der ist auch da drin und der versucht auch immer wieder ganz gewaltig zu reagieren. Und ich musste auch lernen, dass ich zu den Obrigkeiten, dass ich für sie bete, dass ich sie in mein Herz einschließe, dass ich bereit bin zu schweigen und dass sie mit Liebe zum Herrn, dass wir miteinander, Ursula und ich, den Dienst weiterführen. Und wir haben gemerkt, am Anfang war das die Stellung der Obrigkeiten, 20 Jahre später. Da konnte ich gute Gespräche haben mit 45 Bürgermeistern, mit dem Präfet, weiß ich, wie das heißt auf Deutsch, ja klar. Und diese Menschen haben das Herz geöffnet. Aber ich musste bereit sein, mich nicht zu rechtfertigen. Beim Klerus war es dasselbe. Bei der Polizei auch noch. Die haben uns angehalten, haben gefunden, sie müssen mir sagen, vor den Leuten, die drum waren, dass ich ein Proxenet bin, was ist das? Zuhalter, oder wie heißt man das? Es macht gut, wenn vor den anderen Leuten die Polizei dir sagt, oder? Und wenn dann der Polizeiauto kommt mit 4 Mann am Anfang vom Gottesdienst, um zu schauen, wer reinkommt, gibt Vertrauen der Nachbarkeit, ja? Macht absolut nicht Sekte, oder? Und da könnte es vielleicht ausschlagen. Und du weißt genau, diese Waffen, die führen nicht zum Sieg. 20 Jahre später wurde ich von den Jesuiten eingeladen, in der Schule, Priesterschule, noch mit 45 ältere Priester und 2 Bischöfe, einen Kurs zu geben, einen Tag lang über Kirchengeschichte. Ich habe angenommen und gesagt, wenn ihr mir 20 Minuten gibt, um über die Wiedergeburt zu sprechen, Johannes 3, dann nehme ich es an. Und ich hatte diese Freude, diesen Männern zu sagen, dass es Fegfeuer nicht gibt, dass Maria sie nicht in den Himmel fahrt, dass es nur Jesus gibt. Und einen älteren Bruder, 75 Jahre, also nicht Bruder, aber Priester, ja? Entschuldigung. Nur Bruder von der Schöpfung her. Aber ein Geliebter Gottes, weil die Verlorenen ja das sind, ja? Kam nachher zu mir im Weinen. Du, wie hast du gemacht, um Jesus so zu kennen? Ich kenne ihn nicht. Und ein Gang von diesem Kloster, wo wir waren, konnten wir miteinander beten. Ich konnte zum Herrn flehen sagen, Herr, hilf ihm, dass er dich ergreifen kann. 75 Jahre als Priester im Dienst. Der Herr kann Türen öffnen, die wir nicht öffnen können. Aber da, wo wir bereit sind, den Weg zu gehen, dieser Weg, wo wir uns nicht rechtfertigen brauchen, wo wir nicht brauchen im Dienst, den Trost irgendwo anders zu suchen als bei ihm. Es scheint mir so wichtig in diesem Text von Paulus hier in 2. Korinther, so wichtig, dass er sagt, der Trost holt er bei Gott. Und erlebt alle diese Leiden im Dienst, sieht er als wichtig, dass die Gemeinde, dass die, die anklagen und die, die den Herrn lieben und weitergehen, dass sie damit Mut bekommen, wenn sie sehen, wie Paulus von Gott getröstet wird. Ich kann ja nicht von Leiden reden. Hätte fast gesagt, tut mir leid. Ich kann nicht von Leiden reden im Dienst. Wenn ich von Leiden reden würde, würde von oben Paulus mir sagen, du kannst das nicht ein wenig kurz erzählen? Ja? Hast meinen Katalog gesehen? Ja? Hast gesehen, was ich das nenne? Unsere kurzen, kleinen Leiden in dieser Zeit sind nicht wert der Ehre, die wir von Gott dann bekommen. Kannst du das nicht auch so nehmen? Muss das so ernst genommen werden? Ich finde das so schön, wie der Paulus in seinem Dienst, das hineinnimmt in den Dienst, aber nicht hineinnimmt, um zu sagen, ich muss leiden im Dienst, sondern hineinnimmt, um zu sagen, ich bekomme von Gott Trost, dass ihr wirklich alle gestärkt seid, zum Wissen, er tröstet, er lässt keinen liegen. Du kennst wahrscheinlich auch diese Angriffe, die so hart kommen im Dienst. Ich denke an diese Angriffe, die ersten schon, die du vielleicht lebst, wo du ins Volk hineinkommst und das Volk verschließt dir die Gemeinschaft, weil du eine Mission hast. Du arbeitest nicht für eine Mission. Dein Leben ist eine Mission. Du hast ein Ziel bekommen. Und dann fangen an, die Menschen unter sich zu reden und schließen sich ab und machen zu, wenn du kommst. Hast du das auch erlebt? Du gehst in die Metzgerei hinein und da sind 10 Leute vor dir, alle reden, kommst hinein, alle schweigen. Und der Metzger sagt, bitte Herr, was wollen Sie?
Und du sagst, ja, die waren ja alle vor mir. Ja, das macht nichts, die haben Zeit. Und wenn du dann draußen bist und dich umdrehst, dann sind wieder alle am Reden. Hast du das auch erlebt? Es macht doch was, gell? Ist doch nicht ganz so leicht. Und da kommst du im Dienst in die Gefahr, dass du 90% von deiner Zeit mit Gläubigen hast und immer weniger mit denen, die nicht glauben, weil du den Mut verloren hast, in diesen Kampf immer wieder hineinzugehen. Als wir im Juli nach Dijon kamen, brauchte ich Zeit vor dem Herr und zuerst beten und weinen und zu sagen, Herr, jetzt komme ich in eine neue Gegend und wenn ich jetzt wieder rausgehe, da werde ich schon nach einer Woche der komische Mann sein. Weil du mich hier hingestellt hast, um von dir zu reden. Das Kreuz tragen, auf die Seite gestellt werden, ist nicht so einfach. Ich weiß nicht, wie du es lebst. Ich weiß nicht, wie du es lebst in deinem persönlichen Leben, wie du evangelisierst. Ich rede jetzt nicht von Evangelisationsversammlungen. Das ist leicht, kann man 20 im Tag machen. Ich rede von dem Persönlichen, wenn du im Zug sitzt oder wenn du in der Stadt bist oder wenn du alleine bist mit Menschen. Ich glaube, da können wir als Pioniere unsere Abhängigkeit Gottes ehrlich messen und sagen, Herr, ich kann es nicht ohne dich. Ich brauche Trost, ich brauche Kraft, ich brauche Mut. Ich brauche Mut, immer wieder der zu sein, der so komisch ist und der doch so glücklich ist. Und dann, wenn es dann noch so tief kommt, die Einschläge, wo der Herr allein nur uns trösten kann, hast du bestimmt auch erlebt, wenn die Anschläge kommen auf deine Frau, wenn Anschläge kommen auf deine Kinder, wenn dein Junge von der Schule nach Hause kommt, ganz verklebt mit Kotach von den anderen, ja? Köter, oder wie man nimmt das auf Deutsch? Das Spucke, ja, Entschuldigung. Und kommt und kracht zusammen an der Tür und sagt, sie waren Bomben, aber gesagt, das ist für dein Jesus. Und alle ihn angespuckt. Da sagst du dir, der Junge, da würde ich, ja? Und dann schickst du deinen Kleinen in die Schule und die Lehrerin sagt in der Klasse, sieht doch der Pascal. Wenn wir jetzt vor ein paar Jahrhundert wären, würden wir ihn auf einem Platz verbrennen. Und der Junge ist da. Was hat er miterlebt? Und da kommen natürlich sofort alle diese Gedanken von der christlichen Schule, gell? Hätte sie so gern bewahrt, die Jungs. Es wäre auch so viel leichter für mich. Da kommt eine Tochter rein, Heim hat Schläge bekommen, Fahrrad in Stücker, gell? Ich habe ihm gesagt in der Schule, wenn dein Vater die Radiosendungen nicht aufhört, schlagen wir weiter. Da musste deine Tochter sagen, der Herr hat mir nie gesagt, ich muss Radioarbeit machen. Wir müssen die Welt erreichen. Der Tag drauf hat die Tochter gesagt, Vater, mach weiter, die Menschen sind verloren. Das sind Schläge, wo du keinen Trost finden kannst, weder in der Gemeinde noch bei Menschen, wo du Trost bekommst vom Herrn. Und ich möchte dir heute Morgen einfach dieses weitergeben und dir sagen, wenn du im Dienst bist, da braucht die Gemeinde, braucht dein Leben, um zu sehen, wie du mit Schlägen umgehst. Ob du die Not von deinem Leben in die Gemeinde hineinträgst, um dich zu verteidigen, oder ob du mit diesen Schlägen vor Gott kommst und doch deinen Trost holst. Du hast gemerkt, als Gemeindegründer wirst du nie eine so tiefe Gemeinschaft haben mit Leuten in der Gemeinde, wie die Leute in der Gemeinde unter sich haben. Denn du bist diese Familie und dieser Mann, der anfängt, der anderen die Freude weitergibt, der andere die Verantwortungen gibt und der sich immer wieder zurückzieht.
Da, wo etwas gut geht, bist du nicht mehr da. Da bist du schon wieder weggegangen.
Wir haben die Freude, dass wir, glaube ich, jetzt das 7. Mal von Platz gewechselt haben. Wenn ich einen Rat geben kann, dann macht doch Räder an eure Möbel. Viel einfacher. Halt weniger Rückenprobleme und so, ne?
Da, wo etwas wieder lebt, gehst du weg. Und du bist dann wieder auf diesem Platz, wo du der bist, der die ersten Schläge wieder bekommt. Darum brauchst du Gott.
Ich verstehe der Paulus. Ich verstehe, warum er so eine innige, tiefe Gemeinschaft mit dem Herrn hatte.
Es war nicht ein Trick in seinem Leben. Es war unbedingte Notwendigkeit. Anders konnte er nicht leben. War gar nicht möglich.
Angriffe. Wie antwortet Paulus der Gemeinde? Vielleicht zuerst, wie antwortet er der Welt diesen Angriffe?
Man sieht einfach im Leben von Paulus, dass er nur antwortet, wenn das geschriebene, offizielle Gesetz übertreten wird gegenüber von ihm. Da sagt er, stopp, ich bin Römer. Ja? Für ihn hat Gesetz einen Wert. Aber alles andere, was er erlebt, wo er eigentlich sich verteidigen könnte, hat er angenommen als das, was zu seinem Dienst gehört. Wie antwortet er der Gemeinde?
Er sagt ihnen einfach, dass er ehrlich ist vor Gott. Das kann ja keiner beweisen.
Er versucht es auch nicht zu beweisen. Und du kennst den 2. Korintherbrief, da wo er versucht zu sagen, was seine Motivation ist, was im tiefsten Inneren von seinem Leben steckt, da sagt er immer, wenn ich schon anfange zu spinnen, dann lasst mich auch mal spinnen. Jetzt rede ich mal von mir, ganz wie wenn ich außer Sinnen wäre. Ja? Er sagt ihnen zuerst, das ist nicht normal, dass ich so mit euch reden muss. Aber wenn ihr jetzt wirklich, dann sage ich mal euch, was auch drin geht und was meine Ziele sind. Obwohl er genau weiß, alles, was wir sagen an tiefer Motivation, kann in Frage gestellt werden. Und je mehr wir versuchen, uns zu verteidigen, wie mehr haben die anderen Möglichkeit, uns anzuklagen. Haben das auch erlebt, ne? Dass ein Ältester der Gemeinde plötzlich gegen uns war. Das ist ja nicht so schlimm. Aber da hat er einen Teil von der Gemeinde motiviert, um uns gut anzuschauen. Ne? Sie haben schon gemerkt, der Daniel ist nicht mit allen gleich. Manchen gibt er die Hand, manchen nicht. Der liebt manche Menschen, manche weniger. Ja, genau. Und das soll ein Diener Gottes sein. Muss mal aufpassen. Ja? Die haben beobachtet. Und dann kam das Gericht, gell? Da kamen sie, um uns zu sagen, was alles nicht geht. Ja?
Zum Glück war Ursula dabei, konnte sie so machen, sonst hätte ich wieder mal explodiert. Ja?
Ich habe eine gute Frau, sie braucht nicht viel zu reden, ich verstehe alles. So war schon am Anfang, sie sprach Deutsch und nicht Französisch. Ja? Aber Gott hat die Gnade geschenkt, dass wir sagen konnten, ich habe nicht gut beobachtet, wir haben viel mehr Sünden. Viel mehr. Und da mussten wir einfach sagen, jetzt müsst ihr das in Praxis umsetzen, was ich gelehrt habe. Gemeindezucht. Da darf ich also nicht mehr predigen. Wenn das stimmt, was ihr sagt. Und eine Zeit später, will kurz sein, hat der Heilige Geist eingegriffen, dass der Initiator vor der Gemeinde um Vergebung gebetet hat. Wir konnten uns umarmen. Die Gnade hat gesiegt. Es war ihm schwer nachher. Ich konnte ihm in die Freundschaft wieder reintreten, ihm sagen, du, zwischen mir und dir ist nichts. Wir fahren weiter. Wir fahren weiter. Wie gesagt, mein Herz hätte das auch aufbauen können. Darum kann ich dich gar nicht anklagen. Ich lebe auch nur von Gnade, gell? Es geht weiter.
Der Teufel wird immer versuchen,
2. Korinther 2, immer versuchen, dass die Vergebung schwierig wird in der Gemeinde. In diesem Zusammenhang sagt Paulus, wir kennen die Ziele des Teufels. Denn ihr kennt ja den Brief, ne? Da schreiben da kommen Leute und bitten um Vergebung und die Verantwortlichen der Gemeinden, die vergeben dann, aber sie müssen doch diesen Leuten sagen, Moment, du hast gegen Paulus gesündigt, Paulus kann dann jetzt gerade nicht erreichen, der Fax ist blockiert, gell? Und Paulus sagt, ja, ich habe vergeben, ich vergebe auch. Denn ich weiß genau, welche sind die Ziele des Teufels. Die Ziele des Teufels in der Gemeinde ist, dass die Vergebung immer schwieriger wird. Dass die Gnade keinen Sieg hat. Du bist nur enttäuscht von den Menschen, wenn du noch Illusionen hast über dich selber. Nur dann. Gott des Trostes. Zum Schluss, wenn es Angriffe gibt, ist es aber doch ganz wichtig, dass was du lebst und was deine Ziele sind, dass du nicht allein das weißt. Ich muss euch ehrlich sagen, ich habe immer sehr Angst vor den Selbstständigen. Ich bin so froh, dass in meinem Dienst als Junger im Dienst habe ich 4 älteren Brüder gefragt, könnt ihr mein Leben unter Kontrolle nehmen? Von verschiedenen Denominationen, die Brüder. Und gebietet, habt Geduld mit mir. Wenn ihr mir sagt, es ist falsch, ich habe manchmal ganz blöde Reaktionen. Bitte, habt Geduld mit mir. Und diesen Brüdern habe ich jedes Jahr vorgelegt, schriftlich, was meine Ziele sind, wie ich arbeiten will, wo ich hingehen will, wie ich weitergehen will. Und wenn Anschläge kamen, macht das für mich so eine große Hilfe. Zum Wissen, ich habe mich unterstellt. Ich bin nicht der Patron. Es sind nicht einfach meine Gedanken. Andere konnten in mein Programm hineinschauen, konnten in meinen Wochenplan hineinschauen, konnten wissen, wie ich lebe. Und das war für mich eine Stärkung. Diese Sicherheit auch von älteren Brüdern, die mit dem Herr leben und wo ich weiß, die können in mein Leben hineinschauen, die ich will, dass sie mein Leben unter Kontrolle haben. Du kannst nur anderen Menschen verlangen, dass sie gehorchen, wenn du auch Menschen gehorchst. Ich treffe in meinem Dienst als Verantwortlicher auch von einer Schulung für Missionare, die rausgehen und die neben älteren Missionare leben. Ich treffe in meinem Dienst zu viele Diener, die nur Gott dienen und die keinem Menschen unterstellt sind. Gefährliche Typen. Das kann verschlagene Menschen geben, kann aber auch Gurus geben, kann kleine Päpste geben. Wir brauchen einander, auch wegen den Schlägen. Dass wir miteinander tragen können und dass wir miteinander den Trost Gottes bekommen. Danke.